palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Raus aus der Weihnachtsliturgie, hier Serie Amore zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und Mario und Marius und wie viel Kilo extra, frage ich mich. Marius, bei dir, bei mir sind es mindestens 2. Ich habe tatsächlich nachgeprüft, 2 mehr, die für dich und für euch heute über Calcio sprechen.
Das ist doch schön. Ich habe nicht nachgewogen, aber es könnte schon sein. Aber ich kann mich noch bewegen.
Okay, das ist gut. Das ist gut. Die Lippen funktionieren auch noch so. Und die Zunge auch. Das ist schon mal gut. Was gab's zu essen bei dir?
Unter anderem Lupinengeschnetzeltes mit Nudel überbacken. So italienischer Lasagne überbacken, Ofen-Style. So.
Boah, ja, Käse.
Das hat die, Tante von meiner Freundin ist immer sehr darum bemüht, neben dem klassischen Weihnachtsessen uns was Vegetarisches hinzustellen. Und das ist sehr schön.
Das ist sehr gut, sehr gut. Ja, gab es Fondue und Raclette. Und,
oha.
Also nicht beides an einem Tag, aber ja.
Es ist, Käseplatte gibt es auch immer.
Ja, das ist, man hat es sich gut gehen lassen.
So sieht's aus.
Ihr hoffentlich auch. Und in dem Sinne wollen wir jetzt ein bisschen über Fußball sprechen, aber davor gehen auch noch Grüße raus an den Aber, der Unmengen an, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, ehrlicherweise, ich muss das sonst nochmal bei forvo.com nachgucken, aber Aber, der immer bekannt dafür ist, dass er Unmengen an geilem Content für unseren Insta-Kanal liefert und geliefert hat, Serie Amore-Podcast, könnt ihr euch da das reinziehen, Marius hat die eingesendeten Dinge da fleißig gepostet, sind ein paar schöne Impressionen mit dabei gewesen. Und Aber ist jetzt auch glücklicher Besitzer einer Serie Amore Sticker-Kollektion, weil er uns unterstützt. Das könnt ihr auch tun, entweder über patreon.com/serieamore und dann schickt ihr noch eure Adresse mit, wenn ihr auch ein paar Sticker haben wollt. Ihr könnt es natürlich auch einfach nur so ein paar Groschen da lassen und das ist auch dem Aber zu verdanken, habe ich mich jetzt endlich mal drum gekümmert, das Ganze auch bei PayPal einzurichten, also auch paypal.me/serieamore jetzt eine Möglichkeit für euch, uns zu supporten. Das Ganze gibt es auch nochmal in den Shownotes, falls das euch zu schnell ging.
Grazie mille auf jeden Fall. Da geht dann nicht nur monatlich oder so, sondern da kann man auch einmalig und so solche machen. Ne? Kann man bei Patreon auch machen natürlich, aber ja.
Wem das zu kompliziert ist, der kann eben das mit PayPal machen. Das ist ja schon ein bisschen gelernter, würde ich mal so sagen. Ansonsten ist auch tatsächlich eine immer wiederkehrende Sache, dass der Felix uns bei Insta gute und interessante Beiträge schickt und uns so auch auf dem Laufenden hält zwischen den Tagen. Und in dem Fall hat er uns jetzt mal das UEFA-Ranking zugeschickt. Hattest du auf dem Schirm, dass die Serie A da gerade auf Platz 1 noch vor der Bundesliga ist?
Tatsächlich, aber auch nur genau deshalb, weil ich mir dieses so nach der Gruppenphase angeguckt habe und die Bundesliga da ja Zweiter ist und wir dazu, glaube ich, einen Post gemacht haben bei Transfermarkt.
Ah, okay. Würde aktuell bedeuten, dass nächstes Jahr dann schon, oder? Fünf italienische Clubs in der sogenannten Königsklasse der Champions League einlaufen würden.
Und das also, sogar ohne den Roma-Sieg in der Europa League, oder wie war das?
Ja, den würde es dazu aktuell nicht benötigen. Apropos hier schon mal kleine Spoiler- und Triggerwarnung. Es wird tatsächlich nachher auch nochmal ausführlich über die AS gesprochen, nicht von uns. Oh, das ist mal ein Teaser. Dann hat Heiko die Möglichkeit genutzt, die es ja jetzt auch gibt, uns via Spotify zu schreiben. Und da hat es direkt zweimal gemacht. Da habe ich die eine Folge noch aufzuholen. Und zwar einmal, danke für den tollen Podcast. Ja, gerne. Danke dir. Lässt sich wunderbar vor und nach meiner Arbeit hören. Das ist schön geschrieben. Wahrscheinlich am besten nicht während der Arbeit.
Ja, je nachdem, was man macht.
Ja, stimmt. Und dann schreibt er noch gerne mehr Infos zur Serie B oder mal ein Special in der Länderspielpause. Also ich glaube, es gibt eine Person hier in diesem Podcast-Konglomerat, die demnächst ausführlich über die Serie B sprechen möchte.
Hier spricht jetzt, ich glaube, haben wir nur bei WhatsApp drüber geschrieben oder das in einer der letzten Folgen erwähnt. Hier spricht jetzt wirklich der Herbstmeister.
Ja, Glückwunsch an dieser Stelle. Ja. Auswärtssieg gestern bei, ich habe noch das Ergebnis nachgeguckt, habe vergessen, gegen wen?
Brescia.
Ansonsten ist relativ, waren wilde Spiele mit dabei. Palermo hat noch gedreht gegen den Tabellenletzten.
Ja. Es ist also tatsächlich, das zeigt sich auch in unserer Tipprunde Serie B More. Es ist alles sehr, sehr random. Also es ist, ich finde es sehr, 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 sehr schwierig, die Ergebnisse vorher zu sagen da.
Wirklich. Also man sieht es auch zwischendurch, weil ich habe mir dann mal im Wettquoten angeguckt und dachte mir so, warum hat denn Venezia eine Zweierquote, wenn die auswärts bei Ferrer Pisalo oder wie sie heißen, die Tabellenletzter sind und weil die irgendwie Sampdoria geschlagen haben. Mhm. Und ich glaube, Venezia hat jetzt auch nicht beim Tabellenletzten nicht gewinnen können und die sind 3 Spiele ungeschlagen auf einmal oder irgendwie sowas. Ja. Also es ist völlig random. Und dann hat Heiko noch ein zweites Mal direkt hinterher geschrieben, klasse Folge, da ging es um die letzte. Und dann hat er noch geschrieben, über Handregeln diskutiere ich auch nicht mehr. Spoiler, auch da müssen wir kurz später einmal vom vergangenen Serie A-Spieltag über Hand reden. Da kaue ich lieber Glas, hat er geschrieben. Finde ich auch spannend.
Ja.
Und schön, dass Bologna so stark ist. Hoffe, Motta bleibt weiterhin. Aber denke, er geht weg zu Neapel. Und der 15er Deutz hat noch gefragt, Moin Marius, wo kann ich am besten die Serie A-Spiele schauen?
Das musst du oder soll ich das beantworten?
Das kannst du sagen, wenn du möchtest, sonst ich bin befangen.
Ich habe tatsächlich keinen Überblick über die aktuellen Preise, die DAZN anbietet. Ich habe den Luxus, das berufsbedingt über die Arbeit genießen zu können, aber DAZN überträgt weiterhin alles.
DAZN überträgt weiterhin alles und ehrlicherweise gibt es jetzt auch, jetzt muss ich da mal Werbung machen, es gibt, alle beschweren sich ja über steigende Preise, es gibt inzwischen auch ein Gratis-Modell bei DAZN wieder, in dem ausgewählte Serie A-Spiele auch gezeigt werden. Ich glaube, die bei uns, die das sich erfunden haben, nennen das Freemium.
Stark. Aber ich glaube, da gab es sogar Juve Napoli oder irgendwie so eins von diesen Spitzenspielen am Freitag.
Ne? Ich glaube, es ist ein sogenannter Anschmecker.
Ja.
ich bin mir nicht sicher, ob das jedes Wochenende passiert, aber jetzt rede ich mich in Teufelsküche. Auf jeden Fall wird auch die Coppa Italia übertragen und das bringt uns ins sportliche Gefilde. Und zwar wurde ja das Achtelfinale da begonnen zu spielen. Das fühlt sich an, als wäre es ewig her, ne? Aber da gab es ein kleines Favoritensterben, wenn man denn so möchte. Napoli hat zu Hause 0-4 gegen Frosinone verloren. Barnechea damit seinem ersten Tor für Frosinone. Caso, Cedira und Haroui. Jo, und Walter Mazzarri viel rotiert und komplett verzockt. Allerdings sind ja die Gegentore sogar erst gefallen, nachdem man dann die potenziellen Stammkräfte noch eingewechselt hat. Aber ja, ich weiß, der Pokalwettbewerb ist jetzt nicht der beliebteste in Italien, aber das ist natürlich gerade angesichts der Stimmungslage in Süditalien, in Napoli und auch ansonsten ob der sportlichen Situation schon verheerend, finde ich, zu Hause gegen 0-4 gegen Frosinone unterzugehen. Oder was meinst du?
Ja, völlig egal, wie wichtig die Coppa genommen wird, das kannst du nicht bringen. Also ich guck gerade mal, wie viele Leute da im Stadion waren. Nur 25.000, also entsprechend ernst genommen wurde es auch von der Bevölkerung in Italien, aber selbst die, den bereitest du nicht so einen Abend.
Ja, also Frust ist da in jedem Fall gestiegen und war dann auch noch am Serie A-Spieltag deutlich zu spüren, da kommen wir gleich noch zu. Bologna gewinnt bei Inter nach Verlängerung. Da traf dann aber für die Nerazzurri, da in der regulären Spielzeit Lautaro mal einen Strafstoß verschossen hatte. Also Calhanoglu stand da nicht auf dem Feld, deswegen hat Lautaro den geschossen und den nicht reingemacht. Carlos Augusto mit dem Tor in der 92. Aber Sam Boykema und Dan Ndoye mit den Toren für Bologna. Vor allem das zweite wieder, also Bologna Masterclass. Ja. Zirkzee und Ndoye, das kann man mal so rausspielen in der Verlängerung gegen die Nerazzurri und die Rossoblu. Im Übrigen davor in 11 von 12 Fällen im Achtelfinale ausgeschieden. Das letzte Mal zog Bologna in der Saison 2012-2013 in die Runde der letzten 8 ein. Damals mit einem 2-1 Sieg in Napoli. Und das Viertelfinale, das eine steht schon, das wird tatsächlich auch fein. Bologna zu Hause gegen die Fiorentina und Frosinone dann bei Juve oder in Salerno. Die weiteren Achtelfinalpartien, das hatten wir auch schon mal erwähnt, werden ja erst dann Anfang Januar ausgetragen. Und lass uns doch vielleicht direkt mal mit den beiden ausgeschiedenen Teams und ihrer Reaktion am 17. Spieltag beginnen. Das war schon am 23.12. Abend. Inter mit einem 2-0-Sieg gegen Lecce. Premierentreffer für, ich habe immer den ganzen Namen rausgesucht, Jan Orel Ludger Bisek.
Das ist stark.
Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob das Carsten Fuß ein, zweimal erwähnt hat während dem Spiel. Sein Spitzname ist ja Bisekone.
Ja.
Ja. Das große Schnitzel.
Ja.
Und Nicolo Barella hat getroffen. Was habe ich mir zu dem Spiel aufgeschrieben? Kurz einen Stichpunkt mal. Nach 89 Spielen mit Lautaro fehlt der Argentinier mal wieder. Marco Arnautovic, ja, der kann sich für die geile Hackenvorlage beim Treffer Barellas abfeiern lassen. Aber ich hatte doch schon auch am Schluss das Gefühl, er hätte gerne ein Tor gemacht.
Er hatte auch die eine oder andere Gelegenheit dazu.
Und das ist einer, der lässt sich das dann bei der Körpersprache nicht anmerken.
Nee.
Hinten raus. Der trottet dann nicht stinkstiefelig durch die Gegend. Ja, naja. Bisek ist der Inter-Abwehrspieler, der seit 2000 geboren wurde, der in der Serie A trifft. Stichwort neue Generation. Also da hinten drin gibt es ja demnächst wahrscheinlich eh mal einen Umbruch oder sollte es einen geben. Lecce teilweise ist das ja eine Mannschaft, die mir gefällt, auch so Spieler wie Banda, aber wenn's, er ist halt auch so einer wie auf dem Bolzplatz, ne? Dem gehst du eine Runde auf die Nerven und irgendwann tickt er durch.
Mhm.
Und dann beleidigt er halt noch kurz vor Schluss den Schiri durch und sieht die rote Karte. Ja. Und Inter 25 Spiele am Stück in einer Trainer-Ära jetzt immer getroffen, das ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Also das ist da gab's krass. Wahrscheinlich. Das ist eine krasse Statistik, habe ich voll überrascht. Und dann dachte ich, naja gut, wahrscheinlich hatten die halt auch unter allen erfolgreichen Trainern auch genug 0-0s oder so.
Ja, genau. So die Coopers und Mancinis bekannt für die starke Defensive ja durchaus auch.
Ja. Und ja, das war's, was ich zu dem Spiel hatte. Ach so. Das hast du noch reingeschrieben, ne? Weil ich es vorhin angeteasert hatte mit Handspiel. Ja,
genau.
Ja, komm.
Wenn ihr es gesehen habt, also er wurde ja berechtigterweise nicht gegeben. Also Carlos Augusto bekommt den Ball an den Ellbogen oder Oberarm oder was auch immer, aber der Schiedsrichter muss dann auch noch zum VAR-Monitor hinlaufen und so. Warum ist das. Mario, du hast doch auch mal Geschiedsrichter. Ist man da dann, Küchenpsychologie, ne? Aber ist man da dann so von seiner eigenen Meinung überzeugt und lässt sich nicht overrulen? Aber ich meine, das gibt's ja schon manchmal, dass der VAR auch sagt, komm, das ist Unsinn, lass das mal. Oder nicht? Und er hat ihm ja offensichtlich gesagt, dass da nichts ist, oder? Oder war es andersrum?
Nee, das war schon so, dass der ihm gesagt hat, da war nix, weil der Arm schlackert ja sogar noch, ne? Also er ist ja nicht mal unter Spannung, also das ist ja wirklich, also ist ja irre. Die erste Zeitlupe sagt so, nee, das ist kein Elfmeter. Es ist tatsächlich ein Phänomen in Italien hauptsächlich, dass Overrulen fast nicht stattfindet. Es muss immer noch der Gang des Hauptschiedsrichters an die Seitenlinie ausgeführt werden, damit er bloß nicht sein Gesicht verliert.
Das ist Wahnsinn,
meine Theorie. Ja. Und ich glaube, das wurde eingeführt von den Herren Ü45,
Ja.
dass die dann nochmal, also,
Und dann
ja.
verbrauchst du halt bei so einer Situation irgendwie 5 Minuten oder so.
Ja.
Ja, naja.
Irre.
Same procedure as
Ja.
every week.
Ja. So ist das. So ist das. Napoli war bei der Roma unterwegs. Und jetzt, Marius, müssen wir kurz besprechen, wie machen wir das? Wir haben nämlich eine Spracheinsendung bekommen von unserem Textilprinzen, Prinzen. Und er hat es selber so geschrieben, und ich muss es sagen, und dem persönlichen Pressesprecher für den deutschen Sprachraum von Jose Mourinho, Markus, der dann nochmal sich genötigt gefühlt hat, was zu Roma zu sagen. Ganz liebe Grüße.
Als Antwort sozusagen, Diss-Track-Antwort oder bei YouTube gab es das ja in letzter Zeit auch häufiger, dass dann aufeinander geantwortet wurde, glaube ich, im deutschen Sprachraum,
Ja.
auf das, was Flo gesagt hat in der vorigen Folge.
Genau.
Also falls ihr die nicht gehört habt, da hatte Flo uns eine Sprachnachricht geschickt, auf die wir dann auch eingegangen sind zu seinen Punkten, weil Flo ist schon bei uns bekannt dafür, die Roma gerne zu, oder vor allem die Roma unter Mourinho gerne vernichtend zu beurteilen.
Ja. Jetzt hat Markus auch zwischendurch, er hat das nämlich vor dem Spiel gegen Napoli uns geschickt, dann nochmal gesagt, er muss gleich nochmal alles neu aufnehmen. Haben wir gesagt, nee, 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 das lassen wir jetzt so schön stehen. Vor allem weiß ich nicht, ob er nochmal 9,36 oder was es waren, so unfallfrei und so perfekt, wie er es da gemacht hat, muss man wirklich sagen. Ein schöner Vortrag. Ob er das nochmal hinbekommt. Und deswegen wollte ich jetzt fragen, weil es ja zeitlich auch vor dem Spiel war, wollen wir es kurz auch vor dem Spiel abfeuern, oder?
Ja, lass machen, lass machen.
Ja. Okay. Dann, bitteschön. Stage is yours, Markus.
Buon Natale, ragazzi. Ich habe mir ein paar Gedanken über die Sprachnachricht von Flo aus der letzten Folge gemacht und mir gedacht, vielleicht seid ihr ja interessiert daran, welchen Senf ich dazu abgeben würde, möchte, könnte. Ansonsten einfach skippen die nächsten 46 Minuten. Macht's, wie ihr möchtet. Der erste Vorwurf war, dass kein schöner Fußball gespielt wird unter Mourinho. Das stimmt in 9 von 10 Fällen natürlich. Allerdings ist dann halt auch die Frage, was man erwartet hat. Man hat Mu geholt und Mu bekommen. Also ich hätte auch gerne lieber einen progressiveren, etwas aufregenderen Trainer, einen De Cherbi, einen Thiago Motta auf der Bank sitzen. Aber was willst du jetzt halt machen? Ne? Als Roma hast du ihn. Und die Masse an realistischen Alternativen sehe ich halt auch nicht so wirklich. Zumindest kriegst du mit Mu qua seiner selbst das Umfeld in Rom relativ ruhig gehalten, auch wenn es mal nicht läuft. Wenn er nicht auf der Bank sitzt, wenn irgendjemand anders da sitzt, ja traditionell quasi unmöglich ist. Also zumindest den Vorteil hast du dann schon mal auf deiner Seite. Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, ist, unter Fonseca zum Beispiel wurde offensiver gespielt, gefälliger, es war alles ein bisschen schöner, ein bisschen flüssiger, alles wunderbar. Aber die Frage ist halt, was hat man damit erreicht damals? Da wurde man in quasi jedem Spitzenspiel hinten raus noch zerlegt oder hat das dann selber auf irgendeine Art und Weise verkackt. Zumindest das hat man jetzt öfter auch mal hingekriegt, dass man da nicht hinten raus umfällt oder vielleicht auch noch ein Spiel zu seinen Gunsten dreht. Man guckt sich zum Beispiel das 1:1 gegen die Fiorentina an, wo man zeitweise mit 2 Mann in Unterzahl spielt, aber trotzdem zumindest auch einen Punkt holt. Oder gegen Lecce und Monza, wo man sehr spät noch den Sieg einfährt. Es ist also nicht alles so scheiße, wie es manchmal gemacht wird oder wie man dann halt auch gerne mal in der Emotion der Situation, wenn es halt mal wieder wenn ich so ein 1:4 bei Genua gibt, wo man dann halt richtig angepisst ist, wo man sowas gerne mal vergisst, aber das gehört ja natürlich auch zur Wahrheit dazu. Und dann, Achtung, finstere Floskel, die Mentalität, die ist schon eine andere unter jetzt zum Beispiel Vorgänger von Seca. Dass man von Mu genervt sein kann und manchmal muss, bin ich übrigens auch, ist natürlich eine Wahrheit, die parallel trotzdem existieren kann, ganz klar. Dann hatte Flo gesagt, man hat mit Mourinho nichts erreicht, nichts geholt. Ja, weiß ich nicht, da sehe ich ein bisschen anders. Also die Europa Conference League holst du auch nicht im Vorbeigehen. Also wenn ich mir das Teilnehmerfeld ab dem Viertelfinale angucke, das ist schon in Ordnung. Olympique Marseille, Feyenoord, Rotterdam, Leicester City, die damals noch einen relativ guten Kader haben, später abgestiegen sind, okay, aber die jetzt auch nicht mit Kraut und Rüben besetzt waren, das ist schon nicht so schlecht gewesen. Und im Jahr drauf direkt quasi back-to-back auch ins Europa-League-Finale zu kommen, das ist auch was du erstmal schaffen musst. Im Halbfinale und Finale hat man natürlich offensichtlich gesehen, dass die Mannschaft auf der allerletzten Felge irgendwie noch ins Ziel rollt. Das waren 3 Spiele, für die man schon auch schauen musste, wie man seine erste Elf überhaupt aufbaut, weil da so viele überspielte oder verletzte, angeschlagene Spieler dabei waren, dass du egal ob du jetzt Mourinho oder Pep Guardiola auf der Bank sitzen hast, wo du halt schon basteln musstest an dem Kader, der halt, wie gesagt, auch schon fix und fertig war, weil du die Tiefe im Kader, wie diese Saison leider auch wieder, einfach nicht hattest. Scheinbar hat man sich dann irgendwann im Verlauf der Saison oder im Verlauf der Rückrunde dazu entschieden, dass man vielleicht in der Europa League All-In geht und die Liga Liga sein lässt. Kann man so machen, ist eine schwierige Entscheidung, sage ich ganz ehrlich, aber man kann natürlich verstehen, Halbfinale, Finale sind 3 Spiele, das ist, wenn du jetzt in die Champions League willst, natürlich der kürzeste Weg, also das ist, man hat mal halt einen Gamble eingegangen, hat halt am Ende ganz knapp verloren, aber dann muss man halt auch beachten, man hat halt im Elfmeterschießen das Finale verloren, also das ist eine komplette Lotterie, wenn man sich halt anguckt, was da für Schützen am Ende noch auf dem Platz standen, weil die anderen halt ausgepowert, angeschlagen, dann schon wieder auf dem Platz waren, dann musst du dich nicht wundern, dass du halt bei den Elfmetern halt schlecht aussiehst. Da mache ich auch den Innenverteidigern keine Vorwürfe, dass ein Dybala wahrscheinlich eher getroffen hätte, ist klar, aber der war halt mit den Kräften schon fertig zu der Zeit. Nichtsdestotrotz kann das Ding halt auch anders ausgehen. Elfmeterschießen, am Ende hat Rui Patricio den Tag seines Lebens und die Roma gewinnt das Ding am Ende, dann hat Mourinho 2 Europapokale back-to-back geholt, ist dadurch in der Champions League gelandet und wenn das wirklich passiert, was ja nur 2, 3 Elfmeter entfernt war, dann kannst du die Jungs danach direkt auf den Petersplatz fahren und heilig sprechen mit dem Trainer auch, also das ist eine enge Geschichte. Ja, ich verstehe die Frustration, aber es gibt halt immer auch, es hat halt nicht viel gefehlt, dass der Plan aufgegangen ist. Ne? Wenn er nicht aufgeht, musst du natürlich fragen, also beantworten, das ist ja völlig klar. Dann hatten wir noch das Thema Zalewski. Da gehe ich schon mit, dass der zumindest in der Saison so ein bisschen einer von den Verlierern ist. Er spielt allerdings auch immer mal nicht da, wo er am wertvollsten wäre oder hat Aufgaben, die nicht so gut zu ihm passen. Auf dem Flügel sehe ich ihn schon. Auf der 8 oder 10, was Flo, glaube ich, vorgeschlagen hat, das weiß ich nicht, ob das so die Position für ihn ist. Das Ding ist halt, dafür ist er halt auch einfach zu torungefährlich. Da kommt einfach zu wenig. Ich meine, er hat in dieser Saison einen einzigen Assist in der Serie A gemacht, in der Conference League jetzt 2 Vorlagen im unwichtigen Spiel gegen Sheriff gesammelt. Okay, aber so, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, der muss unbedingt hinter den Spitzen spielen oder im offensiven Mittelfeld. Da sehe ich ihn wirklich eher rechts oder links außen. Er ist ja beidfüßig und kann dadurch zum Glück auf beiden Seiten spielen. Was ich glaube, was ihm ganz gut tun würde, das habe ich dir, glaube ich, auch schon gesagt, ist, wenn die Roma mit einer Viererkette spielen würde, dass er einfach noch einen regulären Außenverteidiger hinter sich hat, der ihn nach hinten ein bisschen absichert, ihm die Arbeit abnimmt, damit er sich auf die Offensive konzentrieren kann. Wird es unter Mourinho wohl nicht mehr geben, aber naja, mal schauen, was die neue Saison bringt. Dann hatten wir ganz kurz die Cristante-Diskussion aufgemacht und wieder zugemacht. Ja, jetzt kommt wieder der Fanboy, ist klar, aber das ist wirklich so, auf die Debatte möchte ich mich eigentlich nicht einlassen, weil da reden wir vom Spieler, der mit Abstand im Kalenderjahr 2023 in der kompletten Serie A die meisten Minuten gesammelt hat und der europaweit, wohlgemerkt, auf Platz 17, glaube ich, bei den Einsatzminuten ist und damit auch der einzige Italiener in der kompletten Liste. Platz 1 übrigens Bruno Fernandes bei Manchester United und die haben ja mit 2 Pokalwettbewerben und so weiter und so fort auch noch mehr Spiele zu gehen gehabt. Der Ansatz, er macht ja nie was Spektakuläres, der, glaube ich, auch ganz kurz ankam. Ja, mag sein, aber das hat für mich so ein bisschen, ohne jetzt die Spieler direkt vergleichen zu wollen, das hat für mich dieselben Vibes, wie wenn man in Deutschland sich über Querpass-Toni aufregt, der dann aber am Ende 5 Champions-League-Titel geholt hat und den Uli vom Tegernsee einen guten Mann sein lassen kann, weil er es besser weiß. Ist mir völlig klar, dass das Spieler auf einem anderen Niveau sind, aber ne, der Vibe ist mir so ein bisschen, deshalb finde ich, dass mir der immer ein bisschen zu weit wegkommt. Und vor allem, was dann auch noch zu der Wahrheit dazugehört, ist, wir haben eine Mannschaft mit Spielern wie Dybala, Lukaku, Pellegrini, den angeblich so hoch veranlagten Aouar, der auch noch nicht viel gezeigt hat. Ich finde, in so einem Kader ist Brian Cristante nicht der Spieler, der jetzt der spektakulärste sein muss und der jetzt am Ende den Unterschied machen muss. Da gibt es, glaube ich, andere Ansprechpartner, sagen wir es mal so. Vielleicht noch ganz kurz zu dem, ja, noch den Kader angesprochen. Die Wahrheit über den starken Kader, in Anführungszeichen, aus dem Mourinho nichts macht, hieß es, glaube ich, da gehört dann auch dazu, dass man sich wirklich lange zurück erinnern muss, um wieder zu sehen, wann mal alle mal an Bord waren bei dem Kader. Ich meine, Chris Smalling als nominell bester Innenverteidiger war am 3. Spieltag das letzte Mal im Spielberichtsbogen. Tammy Abraham fällt sowieso die ganze Zeit mit Kreuzbandriss aus. Okay, der wird dann auch nicht eingepreist, aber du hast Pellegrini, der immer mal verletzt ist, Dybala, der regelmäßig ausfällt. Man kann halt praktisch nie mit einem wirklich kompletten Kader spielen. Ich finde, das darf man dann schon auch in die Gesamtbetrachtung mit einbeziehen. Dass andere Trainer trotzdem einen anderen Fußball spielen lassen können, stimmt natürlich auch. Also da ist so eine Mischung aus, was macht der Trainer und was steht ihm überhaupt zur Verfügung. Da hast du halt dann wieder den Mourinho gekriegt, den du halt auch kanntest. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass man sich spätestens im Sommer, wenn sich Mourinho und die Roma die Hand geben, werden sich alles Gute wünschen. Und ich denke, dann war es das auch. Das ist dann aber auch in Ordnung. Der hat dann in der Zeit, wo er hier war, ja, also, weiß ich nicht, mal gucken, wo die Saison die Reise noch hingeht. Aber wir hatten auch, vielleicht weiß Gott, schon schlechtere Trainer über die Jahre. Also von dem her, mal schauen, was die Rückrunde noch so bringt. Und das Letzte, was ihr hattet, war die Personalie Pellegrini. Da gehe ich komplett mit. Der hat schon das Lorenzo-Insigne-Syndrom written all over him. Der struggelt meiner Meinung nach schon seit Mourinho da ist, so ein bisschen darunter seinen Platz zu finden, was sicher auch am System liegt, wo er nicht so ganz seinen festen Platz hat, um auch seine Leistung abrufen zu können. Dann ist er immer wieder verletzt und da kommt dann halt eins zum anderen. Über seine Qualitäten und was er für die Romanisti darstellt, da müssen wir uns natürlich nicht drüber unterhalten. Aber klar ist auch, dass das ein Spieler ist, der eigentlich einer der wichtigsten Spieler im Spiel sein kann und das unter Mourinho selten war. Und da hoffe ich, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, dass der vielleicht eine Position für ihn findet, wo er wirklich mit all seinen Qualitäten wieder der Roma am besten helfen kann. Wobei er dann natürlich parallel im Optimalfall ja, diese atlasschwere Schuld, dass er die ganze ewige Stadt auf seinen Schultern trägt, dass er davon vielleicht irgendwie wegkommt oder dass er irgendwie ein bisschen befreit aufspielen kann, das würde ihm sicher auch nicht schlecht tun. Aber das werden wir sehen. Allerspätestens nächste Saison gehe ich von aus und dann schauen wir mal weiter. Bleibt auf jeden Fall eine Legende. Wisst ihr selber, weiß ich, wisst ihr, alles gut. Ja, das war mein ewiger, fast ewiger Monolog zwischen den Jahren für euch. Ich hoffe, ihr seid nicht alle eingeschlafen und es war vielleicht irgendwas dabei, was euch vielleicht irgendwie weitergeholfen hat. Keine Ahnung. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, schon mal einen guten Rutsch. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet es bald wieder. Und bleibt, wie ihr seid und werdet Patreon, die Jungs haben es verdient. Ciao.
Ja, hat er sich hinten raus nochmal gerettet. Er hat auch ein bisschen sich bei uns eingeschleimt. Ne? Also er ist sozusagen Mourinhos und Serie Amores Pressesprecher. Ganz
liebe Grüße.
Das ist in Ordnung.
Das teilt er sich mit Francesco, wenn der immer als erster unsere Folgen bei
ja.
sogenannten Social-Media-Kurznachrichtendiensten bewirbt.
Ja. Auch hier ganz liebe Grüße. Das ist tatsächlich beste Community der Welt, muss man einfach so sagen.
Und wenn ihr auch solche Takes habt, könnt ihr uns die auch schicken. Dazu braucht es theoretisch nicht mal unsere Handynummer oder so. Man kann die auch einfach aufnehmen und per Mail schicken.
An serieamorepodcast@gmail.com.
Genau.
Ja, vielleicht gerne mal zu einem anderen Verein. Aber es wurde ja letztens auch ein Roma-Schwerpunkt gefordert. Jetzt kriegen wir es hin, dass irgendwie jede Folge ein Roma-Schwerpunkt ist. Und die haben dann auch Napoli geschlagen mit 2:0. Tore durch Lorenzo Pellegrini in der 76. und Lukaku trifft noch in der 5. Minute der Nachspielzeit. Inklusive beider Trainer habe ich, wenn ich richtig gezählt habe, 11 gelbe Kartons gesehen. Einmal gelb-rot, einmal rot. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe im Coppa-Part mit Napoli. Das ist ja mehr als dämlich gewesen. Also sowohl von Politano als von Osimhen. Das von Politano, irgendwie hat er eine ganz gute erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit war er dann schwach und irgendwann, also dass du auch in Zeiten des VARs immer noch dich zu einem Nachtreten hinreißen lässt, was der Schiri dann aber auch sofort gesehen hat. Also ja. Junge, dann kippt das Spiel. Mourinho hat ja sogar schon davor gesagt, dass er nur das Gefühl hatte, dass nur die Roma gewinnen kann. Habe ich ein bisschen anders gesehen. Es war dann auch schon sehr ausgeglichen und der Platzverweis hat dann das Ganze so kippen lassen.
Ich fand die Reaktion von Mazzarri, auch wenn ich mich nicht befähigt sehe, italienisches Lippenlesen zu betreiben, aber der ist schon ein bisschen entgeistert gewesen danach und das ist auch völlig nachvollziehbar.
Ja, absolut. Das Tor von Pellegrini war toll.
Ja.
Muss man wirklich sagen. Also auch wie er sich da davor zum Ball orientiert. Und kein Abwehrspieler hat einen Gedanken daran, dass der direkt abschließen will. Ne? Also ich meine, da war wirklich, sonst gibst du ihm da vielleicht ein bisschen Druck und oder gibst ihm mal eine Schulter, dann kann er sich nicht so positionieren, dann schließt er ihn natürlich toll ab. Sein erstes Joker-Tor seit dem 29. September 2018, damals im Derby gegen Lazio, das hat uns Markus dann auch schon geschickt, das hatte ich vorher aber schon hier reingetippt, das so viel Selbstlob muss mal sein. Genau, dann kriegt noch Osimhen gelb-rot, hat sich auch tierisch drüber aufgeregt, wo ich mir auch gedacht habe, Digga, was ist los mit dir, ne? Also, und apropos ein Dicker, der hat dann noch eine Lustig. Ein Sprint übers halbe Feld abgelegt und die Vorlage für Lukakus 8. Saisontreffer geliefert. So muss man jetzt sagen, gewinnt die Roma auch noch gegen Juve, ist das Kalenderjahr nochmal schön zu Ende gebracht worden, würde ich mal sagen.
Im Grunde genommen steht man gar nicht so schlecht da, aber sowohl in der Liga als auch dann in der Europa League, wo sie ja Gruppenzweiter geworden sind, ja, sie scheißen halt so Roma-mäßig regelmäßig dann auch rein.
Ja.
Einfach. Und also so salopp ausgedrückt. Und deswegen ist man halt jetzt nach dem 17. Spieltag nur in Anführungszeichen Sechster, auch wenn es gerade mal 3 Punkte Abstand auf Bologna auf dem Champions League-Rang sind. Oder nur 5 zu Milan auf Platz 3. Aber man bringt sich selbst um die gute Ausgangsposition, die man sich immer mal wieder schafft. Obwohl es tatsächlich ja, ich meine, ich weiß noch, dass wir vor 1,5 Jahren immer darüber geredet haben, dass die ja keine Spitzenspiele gewinnen. Machen sie ja unter Mourinho durchaus mal auch.
Ja, und Napoli macht es halt nicht mehr. Wobei Napoli gewinnt halt generell keine Spiele mehr.
Ja, genau.
Haben aber zumindest den Vertrag mit Victor Osimhen verlängert, ne, bis 2026, und die geschätzte Ausstiegsklausel liegt da irgendwie zwischen 120 und 130 Millionen. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein guter Deal, den sie da jetzt gemacht haben.
Glaube ich auch. Halte ich auch für realistisch, dass auch wenn er diese Saison nicht MVP der Liga wird, dass man das nächsten Sommer irgendwo aus England oder Paris oder so gezahlt bekommt. Und er hat jetzt seine Gehaltserhöhung dann auch mit ein bisschen Verspätung eingestrichen bis dahin.
Ja. Ansonsten ist die SSC gerade ein großes Rätsel für mich, ehrlicherweise. Also, dass man jetzt auch wahrscheinlich noch Elmas abgibt, weiß ich nicht. Die haben jetzt noch ein Spiel vor dem Jahreswechsel und dann müssen die schnell in die Spur finden, sonst droht da irgendwie der ganz große Kollaps. Mhm. Und ich ärgere
mich. Bei Elmas ist es natürlich immer, finde ich, ist so eine Frage, der ist ja nie über diese Rolle hinweggekommen. Also spielt er fast immer, aber meistens nur so 20 Minuten. Und ich kann schon verstehen, dass er dann von sich aus irgendwann mal sagt, so wenn es sich die Möglichkeit ergibt, zu einem anderen Verein zu gehen und mal irgendwie, auch wenn es einen Brause-Werbevertrag dann gibt, so wo man vielleicht auch auf Champions League-Level irgendwie mal Stammspieler wird, wenn er das dann wird, dann ist natürlich eine andere Frage, aber da mal eine Luftveränderung zu machen, das kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall.
Okay. Ja.
Und ja. Also ein nordmazedonischer Nationalspieler, dem gestehe ich auch zu, dass er nicht die Meinung von deutschen Ultras vertritt.
Ja, okay. Lassen wir dazu stehen. Ich glaube tatsächlich, dass bis der richtig angekommen ist in Leipzig, dass die schon gar nicht mehr Champions League spielen.
Das ist wahrscheinlich auch, aber nächstes Jahr ja trotzdem auch wieder.
Vielleicht. Ansonsten bittet Marius, alle mal locker durch die Hose zu atmen. Warum denn das?
Alle Roma-Fans, also Teil 2 des kleinen Roma-Schwerpunkts sozusagen. Es gab in den letzten Tagen sehr aufgeregte Medienberichte aus Italien über ein Gerücht um Leonardo Bonucci. Und vorab, ich sage auf jeden Fall nicht, dass es auf jeden Fall nicht passiert. Und das geht ja auch mitunter so schnell, dass vielleicht, wenn wir aufgenommen haben, sich das, was ich jetzt sage, schon überholt hat. Aber nicht alles, was jede Quelle im Internet in den Wald hinaus bläst, ist dann, egal wie konkret sie das melden, ist dann auch unbedingt immer wirklich so. Und gerade wenn das so Zeitungen wie Corriere dello Sport und Gazzetta dello Sport sind, die jeden Tag eine Zeitung füllen müssen, heißt das nicht, dass alles auch immer so passiert, wie das da gesagt wird. Das erstmal. Mal abgesehen davon, dass trotzdem, weil es ja auch noch andere Reporter gibt, die darüber schreiben, Matteo Moretto von dem spanischen Dienst Relevo zum Beispiel, der hat sich als Transferexperte in Anführungszeichen.
Und da gibt's wenige davon, ne?
Hat er sich ja mittlerweile etabliert und da haben wir dann wiederum eine bessere Quelle, der auch davon schreibt, aber bei dem steht eben nicht, die sind noch einen Schritt davon entfernt, den Vertrag zu unterschreiben oder irgendwie so. Also so aus meiner Sicht, und ich arbeite in diesem Business, ohne dass ich selbst Ambitionen habe, irgendwie der deutsche Plettenberg zu werden.
Das wird
aber ich arbeite da schon, ja. Ich arbeite da in dem Business jetzt schon ein bisschen länger und ja, so wie sich das liest, spricht der Berater von Bonucci mit der Roma und die Roma braucht einen Verteidiger. Das haben auch sowohl Thiago Pinto als auch José Mourinho in den letzten Wochen gesagt. Beide haben betont, dass sie sich gerne einen jungen, entwicklungsfähigen, jetzt schon Spitzenspieler verpflichten sehen wollen würden, aber man auch auf die wirtschaftlichen Bedingungen achten muss und so weiter und so fort. Da, also es gibt viele Verletzte, ein Dicker fährt zum Afrika-Cup, man braucht auf jeden Fall jemanden. Und Bonucci würde von Union Berlin vermutlich, dass sich das ja doch als eher Missverständnis aus entpuppt hat für alle Seiten so ein bisschen, der würde von denen sicherlich aus seinem Vertrag entlassen werden. Also man müsste da keine Ablöse bezahlen und so weiter. Seine Gehaltsgeschichte mit Juve ist auch längst abgegolten. Das heißt, man verhandelt völlig neu mit ihm. Der verdient dann auch keine 6 Millionen netto oder irgendwie sowas. Und er möchte unbedingt zur EM. Diese Information, die sehe ich dann mal als gesichert an. Also, dass er mit Spalletti telefoniert hat, das halte ich für wahrscheinlich. Und dass er nach Italien zurückkehren möchte auch. Also, wenn alle Parteien sagen, ja, wir einigen uns darauf, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Aber dass die sich einig werden, ist halt zu diesem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, noch überhaupt nicht so gesagt. Mhm. Zumal die Roma-Fans offensichtlich im Internet ja auch schon Sturm laufen und aber noch ein Punkt, von Punkt zu Punkt. Die Verträge von Mourinho und Pinto laufen aus. Und das ist ein Argument, das ich im Transfermarkt-Roma-Forum gelesen habe, dass ich auch ganz den Gedanken zumindest nicht unrealistisch finde. Die sind jetzt vor allem darauf aus, wenn es bei der Roma nicht weitergehen sollte und wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkret verhandelt wird, dann ist es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass es für die beiden nicht weitergeht bei der Roma, dann sind die darauf aus, sehr kurzfristig noch maximal irgendwas dafür zu bewegen, ein positives Bewerbungsschreiben für einen anderen Verein abzuliefern. Und dann werden die keinen 19-Jährigen holen für 10 Millionen, den man erstmal entwickeln muss und der vielleicht zum Saisonende dann angekommen ist und eine bewährte Kraft ist, sondern da holt man dann eben Bonucci, den du schon 2-3 Monate da hinstellen kannst, bis die alle wieder fit und von ihren Turnieren wieder da sind und so weiter. Und der das vielleicht dann auch ganz ordentlich macht, egal was man nun von ihm hält. So.
Oder Miloš Veljković, ich habe ja gehört, der sucht auch
läuft da der Vertrag auch wieder aus?
Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das wäre einer, der würde die Roma sofort weiterbringen.
Also ich habe irgendwie, das war jetzt sehr unzusammenhängend und so gefühlt in meinem Kopf, aber vielleicht macht das für euch ja trotzdem irgendwo Sinn.
Nein, das war gut. Ich konnte dem sehr gut folgen, Marius. Lass uns trotzdem weiter springen und mit einem ganz jungen Spieler fortführen, der jetzt nämlich der jüngste ausländische Torschütze der Serie A ist. Wir sprechen von Kenan Yildiz, der das 1-0 Juves erzielt hat. In der 12. Minute bei Frosinone, bringt uns wieder zum Coppa-Ding wieder, nämlich Frosinone, da die Sieger Bologna und Frosinone schon mittags in der Serie A unterwegs am 23. Und das Spiel durfte ich kommentieren, ich mache es mal kurz und knackig. Führung Yildiz, sehr gute Anfangsphase von Juve, sehr aggressiv, sehr gut draufgegangen. Man weiß, Frosinone, das kann man denen zugute halten, wollen unter Eusebio Di Francesco, hat er davor in der Pressekonferenz auch mehrmals gesagt, die wollen selber gerne hinten das Spiel gestalten und das ist ja aller Ehren wert. Man hat aber in der Vergangenheit auch unter anderem schon gegen Lecce da zum Beispiel auch so schon Gegentreffer hinnehmen müssen. Genauso war es da wieder auch. Turati hatte an dem Tag eh nicht seinen besten, der dann da im Spielaufbau Fehler macht, aber auch natürlich bedingt durch den Druck hat Juve da den Ball erobert und an ein Tor gemacht. So, das war in der 12. Minute. Dann könnte man sagen, das sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt lass uns gegen den Aufsteiger so weiterspielen und dann hauen wir den noch 2 rein und dann ist das Ding hier durch. Aber was macht eine Mannschaft, die von Max Allegri trainiert wird? Die stellt einfach das Fußballspielen ein. Und zwar komplett. Frosinone wird immer besser. Es geht mit 1-0, aber ohne die ganz großen Torschancen, das muss man dazu sagen. Dann geht es in die Pause und da hatte ich das Gefühl, Max Allegri hat gesagt, Leute, ab der 15. Minute, das war mir immer noch ein bisschen zu aktiv, was ihr da gemacht habt. Wir machen das jetzt so, dass unsere 2 Stürmer nicht vor 10 Meter aus der eigenen, in der eigenen Hälfte überhaupt erst anlaufen. Also gestaffelt wie ein Abstiegskandidat, muss ich einfach mal so sagen. Frosinone stark gemacht. Die kommen dann zum Ausgleich durch Jaime Baez oder Baez. Und jo, dann braucht es Dusan Vlahovic, der von der Bank kam, um irgendwann mal wieder so ein bisschen Gefahr zu erzeugen. Das ist dann aber auch nur, da kommen sie mal ein bisschen in die Tiefe und dann ist es eine Flanke von McKennie, die ist aller Ehren wert. Und dann macht Dusan Vlahovic zum ersten Mal seit Spieltag 1 in Udine, auch in Frosinone, wieder ein Auswärtstor. Und hätte auch noch ein zweites machen können, da war er knapp im Abseits. Das war dann halt eine Kontersituation. Aber ehrlicherweise ist das, was Frosinone gemacht hat, aller Ehren wert. Und Juve, kann man sich ganz, also ganz schwer und für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man zwischendurch so passiv agieren kann. Das wäre fast genauso gelaufen wie in Genua. Das ist ein glücklicher Sieg im Endeffekt aus meiner Sicht. Auch wenn man hinten raus noch mehr Chancen hatte und Turati auch mal gut gehalten hat. Aber wie man sich so sehr darauf verlassen kann oder verlassen möchte und so sehr Passivität walten lässt zwischendurch, ist nicht verständlich für mich.
Ja.
Und Frosinone wird so in jedem Fall die Klasse halten. Gefallen mir gut.
Ja, da habe ich auch gar keine Zweifel dran.
Bologna hat unser hoch angepriesenes Spiel gegen Atalanta mit 1-0 gewonnen durch einen späten Treffer von Luis Ferguson. Wir müssen über Bergamo noch mal kurz sagen, dass die richtig on fire waren. Da hatten wir nämlich ja schon aufgezeichnet vor dem Spiel davor. Also da haben sie 4-1 gegen die Salernitana gewonnen. Muriel, Pajalic, De Ketelari und Miranchuk da mit den 4 Treffern.
Wieder Muriel und De Ketelari.
Ja. Und dann haben sie aber allerdings in Bologna zu viel liegen gelassen, vor allem auch einige so Umschaltaktionen, sogenannte, nicht gut zu Ende gespielt. Es sah lange nach einem 0-0 aus, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, irgendwie zwischen unbedingt eins der besseren Sorte. Ja, es ist wahrscheinlich ein besseres als irgendwie vom 18. gegen den 19., aber so richtig mitgerissen hat es mich nicht. Ist aber auch mal okay. Und dann kam Riccardo Ossolini, der sehr engagiert gegen seinen Ex war nach der Einwechslung. Der hat dann unter anderem eine Ecke rausgeholt und diese dann auch noch perfekt auf den Schädel von Kapitän Luis Ferguson geschlagen. Das dann der Siegtreffer bedeutet, die Rossoblu auf einem Champions-League-Platz da Weihnachten gefeiert. Und zum ersten Mal in der 3-Punkte-Ära, also seit Mitte der 90er, hat Bologna so viele Zähler auf dem Konto zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und auch deswegen hat Michael Koller geschrieben, sehe ich gerade. Das hast du noch eingefügt, oder?
Diese ja, ich habe es mir bei Twitter unter dem Hashtag Serie Amore. Habe ich da noch mal kurz nachgeguckt.
Ja, okay. Ich setze mein gesamtes Weihnachtsgeld auf eine Top-4-Platzierung von Bologna. Würde ich gerne wissen, wie viel er zu Weihnachten bekommen hat. Muss ja alles immer im Verhältnis sehen, ne? Nee, aber das ist auch. Also wenn man dann auch mal solche Spiele hinten mit einer Standardsituation gewinnt, dann geht da schon vieles in die richtige Richtung bei Thiago Motta und Bologna.
3 Siege in Folge. Ja, Roma, Atalanta geschlagen. Ich habe es nach dem Roma-Spiel gesagt, jetzt hat man sich in der Spitzengruppe etabliert und den Anspruch untermauert, da oben auch bis zum Ende der Saison mitzuspielen. Und das beweist dieser Sieg gegen Atalanta und dann und gegen Inter in der Coppa auch noch.
Mhm, ja.
So.
Ja. Also, ja, wir haben ja die gute Entwicklung da schon ein paar Mal angesprochen. Ich finde sozusagen jetzt im Dezember Takes zu schreiben, wie überraschend das ist, dass sie da oben sind, da kommen wir irgendwie 2 Monate zu spät mit, ne?
Das ist korrekt. Auch wenn es so nach 2 Monaten in der Saison, nur weil ein Team einen guten Start hatte und dann 17 Punkte aus 3 Spielen geholt hat, zu schreiben, die sind jetzt irgendwie Meisterschaftsfavorit, das ist irgendwie auch zu früh, wobei man es dann trotzdem gerne macht, ne?
Also ja, wobei man ja auch letztes Jahr, wenn man das wirklich hätte beobachten wollen, auch letztes Jahr schon gesehen hat, dass Thiago Motta da gute Arbeit
hat. Ja, klar. Hat, ne? Ich meine nur, da stand Udinese, oder war das vor 2, nee, es war letzte Saison, da standen die auch irgendwie mal früh vor oben drin und dann nicht mehr.
Ja, okay, das ja, ich sehe das.
Ruckelt sich schon immer mal zurecht, aber ja, klar, bei Bologna hat man die fortschreitende Entwicklung, wie auch bei der Fiorentina unter Italiano, die konnte man natürlich verfolgen, klar. Ja.
So, genug der KollegInnen-Schelte. Pflügen wir kurz durch die restlichen Spiele des 17. Spieltages. Lazio gewinnt 2-0 in Empoli durch die Treffer Genduesis und Zaccagnis. Empoli mit 21 Abschlüssen, kein Tor, Saisonrekord für Empoli. Und seit 2014 gab es kein Spiel mehr mit so vielen Versuchen ohne Torerfolg. Damals hatte Atalanta sogar 22 Schüsse und keinen Treffer. Das ist natürlich dann irgendwie auch der Klassiker. Wenn man unten drin steht, da fallen die auch nicht rein. Immobile hat sich wieder verletzt. Ist das richtig? Irgendwas habe ich im Kopf.
Warte.
Er ist in irgendeinem Spiel letztens wieder verletzt, ausgewechselt worden.
Achso, ja, in diesem, nach 22 Minuten. In diesem Spiel.
Ah, okay.
Ja. Habe aber gerade nicht auf dem Schirm, ob schlimmer, länger, aber auch das finden wir sicherlich mit 2 Klicks irgendwie raus. Oberschenkelverletzung.
Ah.
Kann das und das heißen.
Ja, das ist einfach nur auch zum Jahresende die Belastung und so. Mhm. Sassuolo hat mal wieder eine Führung weggeworfen und verliert 1-2 zu Hause gegen Genoa. Pinamonti in der 28. da mit dem 1-0 für die Gastgeber. Dann aber Gudmundsson. 64. per Strafstoß. Übrigens der Kollege richtig krass unterwegs. 7 Saisontore, 6 davon seit Anfang Oktober. Und dann noch Ekuban. 87. Minute, der umjubelte Siegtreffer. Und das war dann für ihn wirklich so auch eine kleine Erlösung. Der hatte 19 Serie A-Spiele in Folge nämlich nicht mehr getroffen. Das ist auch schon dadurch, dass sie dann mal abgestiegen waren und so Ewigkeiten her, dass das letzte Mal genetzt hat in der Serie A. Ich habe es nicht auf dem Zettel, wie viele es waren, aber Sassuolo ist auf jeden Fall das Team, das die meisten Punkte nach Führung wegschmeißt.
Sie sind auf jeden Fall das Team, das da am häufigsten verliert. Ich glaube 5-mal sogar nach Führung verloren schon oder mindestens 4-mal. Ja.
Okay. Und auch immer viele Gegentore in der Nachspielzeit.
Ne? Trifft dann in diesem Fall zwar nicht zu, aber weil du das mit den Führungen geschrieben hattest, da habe ich die Statistik auch mal angeguckt und fand ich auch bezeichnend. Also das muss ja irgendwie schon entweder ein Problem mit der Fitness oder mit der Konzentration geben. Ja, also 7 Gegentore sind es schon in der Nachspielzeit. Ja, die wollen es nicht genug, ja. 7 Gegentore,
aber das spricht schon insgesamt, ein bisschen für die, ja. Das spricht ja irgendwie schon ein bisschen für die Theorie, die man bei dem Verein auch immer hat. So, die wärst du ein bisschen zocken, wenn es gut läuft, dann geht's schon, aber mal irgendwie konsequent das ganze Ding mit Köpfchen zu Ende spielen, habe ich selten den Eindruck, dass es bei denen gemacht wird.
Ja, stimmt schon. Und dann stehst du nach 17 Spielen mit 16 Punkten da. 3 Punkte Vorsprung nur auf die Abstiegszone und von Europa, wo man eigentlich ursprünglich auch mal gerne hin wollte, bist du schon 11 Punkte entfernt.
Ja. Ganz anders bei der Fiorentina. Da haben wir letztes Jahr oft die Chancenverwertung und die Tor-Punktausbeute dann kritisiert. Jetzt machen die so minimalistisch weiter. 1-0 auswärts bei Monza. Frühes Tor durch Beltran. Der Kollege seit Anfang Oktober 5 Tore, wettbewerbsübergreifend. In Top 5 liegen in diesem Zeitraum nur ein anderer Argentinier so gut. Und das war Lautaro Martinez mit 7 Treffern. Also die Fiorentina gefestigter. In jedem Fall noch. So, Thema Oberschenkel und Muskelverletzungen. Milan. Boah. Das Spiel habe ich gesehen. Ne? In Salerno, Führung Tomori 17. Und das war insgesamt, das war richtig schlecht, was Milan gemacht hat. Also Fazio macht dann in der 42. den Ausgleich. Einziger IV, der in den letzten 8 Saisons immer genetzt hat. Und dann natürlich Antonio Candreva in der 63. mit dem Führungstreffer. Und dann auch nochmal Mike Maignan hat es dann auch. Also ich finde, den kann man schon durchaus halten. Und er macht dann direkt irgendwie seinen Vorderleuten Vorwürfe.
Ja, also natürlich finde ich es auch gerechtfertigt zu sagen, dass es Candreva war. Den sollte man, wenn er 20 Meter vorm Tor steht, irgendwie schon mal ein bisschen doller angreifen.
Ja. Der im Übrigen 9 Tore, 7 Vorlagen, das sind die meisten Torbeteiligungen eines Mittelfeldspielers im Kalenderjahr 2023, stand jetzt in der Serie A. Jovic in der 90. mit dem Ausgleich und ja, Milan hat auch tatsächlich Chancen liegen gelassen. Die hatten hinten raus nochmal richtig gute Chancen, die hätten das Ding auch noch gewinnen können. Aber in der Summe und vor allem Rafa Leão wirkte richtig, also der ist erstens noch nicht wieder richtig fit, hat keinen richtigen Rhythmus, macht dann auch mal hier so Hackespitze 1, 2, 3, versucht was, aber nur halbes, nichts Ganzes. Und es gibt auch eine Szene, wo er von Florenzi ein bisschen angefahren wird, dass er sich mal irgendwo anders hinbewegen soll. Das sah nicht rund aus. Würde mir als Fan der Rossoneri auf jeden Fall ein wenig Sorgen bereiten. Genauso wie das jetzt Tomori sich wieder verletzt hat. Mhm. Und das können wir dann das Fass immer wieder mit Belastungssteuerung und so können wir gerne aufmachen. Hatte viele lustige Szenen, das Spiel. Das, genauso in der Nachspielzeit, dass sie sich dann krass beschweren, dass der Schiri relativ pünktlich abpfeift. Es stimmt, 2,5 Minuten der Nachspielzeit wurde irgendwie draußen an der Ersatzbank rumdiskutiert und rumgeschubst. Aber da bist du ja selber für verantwortlich. Also der Schiri, sowas muss er ja nicht nachspielen lassen, wenn Florenzi sich da mit dem Ersatztorwart oder was es war, 2 Minuten lang beeft und selber irgendwie mit dafür Auslöser ist. Dann musst du da nicht noch die Nachspielzeit verlängern. Whatever, Milan, das sieht gerade insgesamt nicht gut aus, ehrlicherweise. Dann haben wir ein 1:1, das ich falsch eingetragen habe, hier zwischen Torino und Udinese gesehen. Späte Führung erst für Udinese. Oh yeah, Zaraga. Mal kurzer Exkurs, 24 Jahre, zentrales Mittelfeld. Baske, 2019 bis 2023 beim Athletic Club in Bilbao gespielt. Kam im Sommer, erstes Serie A-Tor für ihn gewesen, wurde 10 Minuten zuvor eingewechselt. Aber Udinese ist dann halt auch Udinese und kassiert noch in der 88. Minute den Ausgleich durch Ivan Ilic. Was war da los?
Na, das ist eine Flanke, so aus dem Halbfeld mit links, also von der linken Seite mit links, ja, die sich vom Tor wegdreht, aber die fliegt so weird, dass die halt im Winkel landet, im langen.
Ah.
Sieht dann vielleicht der Torwart auch nicht sonderlich glücklich aus, aber der fliegt halt auch nur in einem von 1000 Malen so.
Ja, okay. Also das sind auf jeden Fall 2 weggeworfene Punkte im Abstiegskampf, denn da punktet unter anderem auch Hellas in dem so wichtigen Spiel gegen Cagliari und zwar dreifach 2:0 gewinnt man durch die Treffer von Cyril Ngonge und Milan Djuric, 53. und 89. Hellas hat schon richtig lange nicht mehr gewonnen gehabt, ne?
Ja, seit dem zweiten Spieltag, also Ende August. Krass.
Boah.
Ja.
Und
da sind bei unserem Edelfan Steffen bestimmt der ein oder andere Stein vom Herzen gefallen.
Ja, das glaube ich aber auch, ey. Und vor allem, es ging ja eigentlich ganz gut los. Cagliari in der Anfangsphase wirklich, wirklich gut. Pfostenschuss in der 11. In der 12. sieht Antoine Macumbo gelb, taktisches Foul, kann man durchaus so geben. Spätestens da wurde dann noch den Ball weggekickt, hat er sich die dann voll verdient und das ist deswegen wichtig, weil er in der 51. gelb-rot sieht. Hart, aber muss er auch nicht so rangehen, wenn er schon gelb hat, sage ich einfach mal, das war auch einfach ein bisschen selbstverschuldet. Und Cagliari schon auch immer eine Mannschaft gewesen, bei denen es auf die Socken gibt, das gehört schon auch zur Philosophie da dazu, aber in dem Spiel, ich habe es gerade gesagt, eine 53. Ja. Fällt dann das 1-0. Oder 0-1 aus Sicht Cagliaris. Ja. Du hast noch geschrieben, zweimal
Platzverweis. Ach so, ja. Ja, der hatte, das war mir noch eingefallen, dass der vor 3 Wochen gegen Lazio irgendwie auch schon rot gesehen hatte.
Und okay, das ging
eigentlich, ja, okay. Eigentlich glaube ich schon da auf der 6 oder so ein wichtiger Spieler für Ranieris System. Dann das hilft halt auch nicht, wenn man eh schon unten drin steht, dann sowas zu machen. Und wenn der Platzverweis dann auch noch so selbstverschuldet ist, so, das ist schon immer eher blöd.
Tut in jedem Fall weh, weil fehlt damit jetzt auch im Heimspiel gegen Empoli. Nächster Abstiegskracher und Hellas gegen Salernitana.
Das ist auch wirklich Abstiegskampf galore.
Absolut, weil Salernitana ist trotz des Punkts gegen Milan noch letzter mit 9 Punkten. Empoli davor 12 Zähler. Auf dem 18. Cagliari mit 13. Udinese zumindest jetzt mal 2 Spiele in Folge nicht verloren. 14 Zähler gemeinsam mit Hellas auf den Rängen davor. Du hast es gerade angesprochen, Sassuolo 16 Punkte. Auch nicht mehr so weit weg. Davor jeweils mit 19 die 2 Aufsteiger, Genua und Frosinone. Würde mal sagen, aber da fängt schon so das Tabellenmittelfeld an. Lecce hat 20, Monza 2-mal in Folge verloren, nur 21 Punkte. Übergang auf Platz 10 hoch, Torino 24 Punkte, genau wie Lazio, Atalanta 26, Napoli 27, die Roma 28, das sind die Plätze 8, 7, 6. Dann kommt die Fiorentina mit 30 Zählern, davor Bologna 31 Punkte, Milan 33 Punkte auf dem Konto, Juve 40 und Inter vorneweg mit 44 Punkten. Das ist der Überblick vor dem 18. Spieltag, der ja tatsächlich auch immer noch in 2023 stattfindet. Unter anderem mit dem, ich weiß gar nicht, ich habe reingeschrieben, Knaller. Juve-Roma, 30.12.20.45 Uhr. Und pass up, das Spiel kommentiere ich gemeinsam mit Christian Bernhard.
Geil.
Ich muss ehrlicherweise sagen, jetzt, es liest sich besser, als es vielleicht ist.
Das könnte eins von diesen viel besungenen klassischen italienischen Spitzenspielen sein. Schönes 1-0 in der 89.
Nein, aber ich freue mich natürlich drauf, da dann mit euch das Serie A ja ausklingen zu lassen. Und, haben wir uns gedacht, da kriegen wir es noch zwischendurch hin, euch dann sogar im neuen Jahr direkt mit einer neuen Folge zu empfangen. Also stoßt mal schön mit dem einen oder anderen Sekt oder Orangensaft an, schlaft euch aus. Ich glaube, ob ihr zum Jahreswechsel hin, könnt ihr natürlich auch machen. Direkt reingehen. Am besten geht ihr jetzt auf Folgen, dann verpasst ihr nicht, wenn wir bei euch im Podcast-Postfach landen. Also nach dem 18. Spieltag gibt es dann auch wieder eine neue Folge Serie Amore für euch. Marius, wo feierst du Silvester?
Auf einem Schiff.
Echt?
Ja.
Oh, nice.
Mhm. MS Stubnitz in Hamburg. Da findet zum zweiten Mal in Folge so schwarze Szene Wave Kram Party.
Das klingt spannend. Dann geh mal nicht über Bord.
Nee, lieber nicht. Und du?
Ganz entspannt. Ich habe
mit dem Sohnemann eine Rakete aus der Flasche zünden.
Nee, tatsächlich nicht. Wird kein Silvesterfeuerwerk.
Ich
sag mal so, Pyrotechnik ist nur im Stadion kein Verbrechen.
Sehr gut.
Nee, rutscht ihr mal alle gut rein, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in 2024. Bis dahin nochmal grazie mille an alle SupporterInnen und an alle, die uns immer so viel Input schicken, Fragen, Lob, Anregungen, Verbesserungen. Ist nach wie vor auch gewünscht. Bis zur nächsten Folge. Und dann ist auch schon das neue Jahr mit am Start.
Ja. Ihr seid auch in 2023 die beste Community, die wir uns wünschen können.
Dafür könnt ihr zumindest selber sorgen.
So sieht's aus. Und
ohne Druck aufbauen zu wollen.
genießt die letzten Tage im Jahr. Vielleicht habt ihr ja auch, ich nicht, aber vielleicht habt ihr ja frei. Ein bisschen auf der Couch rumliegen. Dann den letzten Serie A-Spieltag gucken. Genau, und dann hören wir uns frisch und munter in 2024.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.